Bremen 2. Mare mit Stefanie Pesch.
Und wir kochen uns heute ein besonderes Süppchen, die Ursuppe nämlich. Wie begann das Leben auf der Erde am Ende? Im Meer? Das vermuteten Forscher schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Da wurde der Atlantikboden vermessen, um die ersten Seekabel zu verlegen. Und dabei gab es eine Entdeckung.
Da wurden unheimlich viele Proben hochgeholt. Und siehe da, da war was Klebriges drin. Juhu, der Urschleim war gefunden.
Seit der Urschleimtheorie ist allerdings viel passiert. Die Forschung hat dazugelernt, nicht zuletzt durch Funde fleißiger Spaziergänger, wie diesem Herrn, der beim Flanieren am Strand und durch eine Kiesgrube schon ganz erstaunliche Entdeckungen gemacht hat.
Man geht spazieren und schaut auf den Boden, das bin ich gewohnt, und sehe eine braune Stelle. Und dann dachte ich, oh, ups, da liegt wohl wieder ein Wal.
Wale, Haie, Schildkröten, welche Tiere die Urmeere bevölkerten, das erzählen wir Ihnen. Und natürlich auch, wie Sie selbst zum Schöpfer des Lebens werden in Captain Cooks Laborküche.
Man schüttet Wasser, Ammoniak, ein bisschen leckeres Methan und ein paar Löffel Wasserstoff zusammen, erhitzt das Ganze ein paar Wochen. Ja, und schon hat man die ersten Spuren von Leben im Topf.
Oder noch einfacher, Lebensmittel im Kühlschrank vergessen. Da habe ich auch schon erste Spuren von Leben gefunden. Mare Radio, heute mit dem Thema Ursuppe. Am Anfang war das Meer. Tja, so dachte man sich das als Kind ja nicht unbedingt. Ich habe mir immer eine große Wüste vorgestellt. Schließlich hieß es sonntags in der Kirche, die Erde war wüst und leer. Ja, also da war nichts. Von wegen, dass da allerhand war. Und zwar im Wasser. Das hat mein Kollege Nikolas Golsch schon früh gewusst. Das kommt so. Seine Oma hatte ein Buch und dieses Buch heißt Die Welt, in der wir leben. Das ist von 1956, hat jedenfalls seine Ausgabe, die hat Kaffeeflecken und Filzstiftspuren und einen speckigen grauen Einband. Und innen drin steht mit krakeliger Kinderschrift Nikolas. Ja, und der erwachsene Nikolas, der kann heute noch ein bisschen erschauern, wenn er wieder in dieses Buch reinschaut.
Die Kontinente erstarrten inmitten gewaltiger Meere glutflüssigen Gesteins. Die ersten großen Granitblöcke kristallisieren aus und wachsen, auf der Glut schwimmend wie Eisberge im Wasser des Polarmeeres oder verankern sich an abgesunkenen Blöcken aus schon früher erstarrtem Basalt.
Es ist nichts weniger als die allumfassende Geschichte der Erde, die in diesem Buch abgebildet wird, vom Urknall bis zum Anthropozän. Bild- und wortgewaltig mit langen Texten und beeindruckenden Zeichnungen auf insgesamt 301 Seite.
4 oder 5 Milliarden Jahre alt ist der Menschenstern. Doch die erste Hälfte dieser unvorstellbar langen Zeit lag der Planet leblos und unfruchtbar unter seinem Luftmantel. Die Wasser seiner Meere stiegen und fielen unter dem Wechsel von Sonne und Mond. Wellen rollten dahin unter dem Wehen des Windes.
Bis heute prägt das, was in diesem Buch geschrieben steht, mein Bild der Welt, in der wir leben. Vor kurzem erst habe ich es wiederentdeckt, beim Ausräumen der letzten Umzugskisten. Und sofort waren sie wieder da, die Erinnerungen ans Jahr 2002. Denn das steht ganz vorne auf der ersten Seite, in der schnörkeligen Handschrift meiner Oma Marlies geschrieben. Anno 2002, geschenkt meinem Enkel Nikolas. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich damals als 5-Jähriger mit meiner Oma auf dem Sofa gesessen habe, vor uns 2 Gläser Limonade und eine Tafel Schokolade und auf unserem Schoß eben dieses Buch. Damals ist es mir riesig vorgekommen, geradezu monströs, gerade so, als sei das gesamte Wissen dieser Welt in ihm gesammelt. Besonders fasziniert haben mich immer die Zeichnungen, in denen es um die Entstehung des Lebens in den Meeren geht.
Nach dem Erstarren der Erdoberfläche entstand das Urmeer. Wasserdampf und Kohlensäure, frei geworden in den ungeheuren Prozessen der Kristallisation, stiegen auf und ballten sich in der Kälte des Raumes über der heißen Erdoberfläche zu gewaltigen Wolkenmassen zusammen, die die Erde in undurchdringliche Finsternis hüllten. Wasserdampf wurde zu Wasser, das in Regenfluten herniederstürzte. Äonen mussten vergehen, bis die großen Meere so wurden, wie sie heute sind.
Die Beschreibungen sind urgewaltig und die Zeichnungen sind es nicht minder. Aber wie ist unser Bild vom Urmeer entstanden? Um das zu erfahren, verabrede ich mich mit dem Biologen Michael Stiller, der im Bremer Überseemuseum die Naturkundeabteilung leitet. In seinem Büro hole ich das große Buch aus meiner Tasche.
Da hat jemand oft drin gelesen, würde ich sagen, sehr viel geblättert. Ja, ich habe auch solche Bücher gehabt in meiner Kindheit zum Beispiel, wo ich immer wieder reingeguckt habe. Bei mir waren es aber vornehmlich Atlanten, in die ich sehr gerne hineingesehen habe. Aber wir werden uns überraschen lassen, was wir hier vor uns haben.
Wir blättern zusammen durch das Buch und bleiben bei einer Doppelseite hängen, auf der drei farbprächtige Bilder zu sehen sind. Jedes zeigt das Leben im Urmeer zu einer anderen Zeitepoche, im Kambrium, Ordovizium und im Obersilur.
Ja, tatsächlich sehe ich die verschiedensten Organismen, auch Organismengruppen erstmal. Also ich sehe Weichtiere, Mollusken, also ich sehe Gliedertiere, Arthropoden mit ihren Urformen, beispielsweise den Trilobiten hier. Ja, es sind auch einige bizarre Formen, aus heutiger Sicht bizarre Formen zu erkennen, die wir höchstens noch fossil kennen.
Auf ihnen beruht unser Bild vom Urmeer, auf Fossilien, vor allem auf sogenannten Leitfossilien, wie mir Michael Stiller erklärt.
Das ist hier ja in diesem Bild, was wir vorhin hatten, zu sehen. Leitfossilien, die haben garantiert das besonders hervorgehoben, was eben sehr häufig aufgetreten ist. Hier eben stand eben 60% der Tierarten waren Trilobiten. Und dann hat man die eben auch in entsprechender Zahl und auch Unterschiedlichkeit dann dargestellt. Also ja, genau. Und das ist der Sinn und Zweck dieser Leitfossilien, dass man eine Zuordnung machen kann und sagen, aha, wenn ich diesen Stein hier so nehme und finde dann ein Tier darin, das diese und jene Merkmale aufweist, kann ich ungefähr sagen, wann dieses Gestein entstanden ist.
Jedes Erdzeitalter hat seine eigenen Leitfossilien. Wissenschaftlern helfen sie dabei, Rückschlüsse auf die Evolution der Tiere im Urmeer zu ziehen. Und das ist im Buch auch durchaus zu sehen.
Vom Ende des Kambriums bis zum Ende der Silurzeit, etwa 175 Millionen Jahre später, blieb das sich entfaltende Leben im warmen Urozean. Gerade damals brachte das Leben die erstaunlichsten Unterschiede in den Tierformen hervor. Besonders auffallend ist das Auftreten von schützenden Körperdecken, von Schalen und Panzern in den verschiedensten Gruppen des Tierreichs.
Was man sagen kann, also wir haben am Anfang weniger schwimmende Formen gehabt. Wir haben erst mehr bodenlebende Formen, wie wir hier auf diesem Bild tatsächlich zumindest erkennen können. Die Vielfalt wird größer. Neue Formen entstehen. Nicht nur gepanzerte Organismen, sondern eben auch andere, wie wir hier zum Beispiel hier diesen Tintenfisch sehen. Was für eine Gruppe das ist, weiß ich allerdings auch nicht. Man sieht dann auch schwimmende Formen tatsächlich, also das Wasser selbst als Lebensraum wird dann zunehmend erobert. Und es sieht aus, als wenn es sich auch zu einer größeren Beweglichkeit hin entwickelt hat. Das kann man hier aus zumindest diesem Bild, wenn man diese beschreibt, so entnehmen.
Wir blättern ein wenig weiter, mal vor und mal zurück. Mit Morgen des Lebens ist ein Text überschrieben. Nebendran sind allerlei Urtierchen zu sehen, Urstachelhäuter, Urquallen und Urweichtiere. Michael Stiller stockt plötzlich und zeigt auf einen unscheinbaren Wurm.
Urgliederwurm, den muss ich erst mal finden, welcher das sein soll. Zum Beispiel, wenn es der ist, Urgliederwurm, da würde ich behaupten, das ist nachgezeichnet nach einem rezenten Wurm. Das sieht nämlich aus wie ein Wurm aus der Sandlückenfauna. Sandlückenfauna ist auch so ein spezieller Lebensraum. Da leben eben sehr viele kleine Organismen drin. Man hat dann immer gedacht, möglicherweise sind das Urformen, weil die so sehr einfach sind und so weiter. Aber das ist wahrscheinlich eher eine Reduktion. Also man findet dort einfach gebaute Organismen, aber die aufgrund ihres Lebensraumes eine Reduktion von Körpermerkmalen erfahren haben und dadurch als sehr einfach erscheinen.
Evolution kann also durchaus auch rückwärts verlaufen und einige Organismen waren im Urmeer vielleicht sogar komplexer als ihre heutigen Nachfahren. Unser Bild des Urmeeres ist noch immer ungenau und unvollständig und wird auch in Zukunft wohl immer wieder ergänzt werden. Denn wir kennen eben nur die versteinerten Abdrücke seiner Bewohner, gewissermaßen nur die Schatten des Urmeeres. In meinem Kopf aber sind die Trilobiten, die Riesenskorpione und die Nautileen noch ziemlich lebendig, entsprungen aus den Erzählungen meiner Oma und dem alten großen Buch aus meiner Kindheit.
Die Meere steigen weiter. Nie wieder sollten sie die Erdoberfläche so weit bedecken wie damals.
Nicolas Goltsch über das Welterklärbuch seiner Oma. Bremen 2 hier, Mare Radio. Heute mit einer der Kernfragen der Menschheit, kann man sagen. Wo kommt das Leben auf der Erde her? Wie kann eigentlich aus unbelebter Materie etwas Lebendiges entstanden sein? Na, da war Gott im Spiel, sagten die einen. Die anderen suchten nach wissenschaftlichen Erklärungen, ja, und verhandelten nach sowas wie der primitivsten aller Lebensformen. Was sie fanden, war Schleim, Urschleim. Über den habe ich mit der Biologin und Autorin Susanne Wedlich gesprochen. Sie hat ein Buch über den Schleim geschrieben und ich wollte von ihr wissen, ob der Ursprung des Lebens wirklich im Schleim steckt.
Ja, klar, wir können nicht mehr zurückgehen. Da lässt sich trefflich spekulieren und erforschen, wie das Leben angefangen hat. Aber ich glaube, es ist ziemlich übereinstimmend in der Forschung, wird es so gesehen, dass den Anfang Mikroben gemacht haben und dass die wahrscheinlich auch schon entweder eben solche Schleime, die in der Natur waren, genutzt haben oder dann wahrscheinlich sehr schnell auch ihre eigenen Schleime entwickelt haben. Wann gab es zuerst Leben? Ist schwierig zu sagen. Wahrscheinlich schon vor 4 Milliarden Jahren. Und also unsere eigene Entwicklung hat natürlich erst vor gut 500 Millionen Jahren angefangen. Und die Zeit davor gab es nur Mikroben und wahnsinnig viel Schleim.
Mhm. Hat das auch was zu tun mit dieser Theorie von einem Urschleim, der den Meeresboden bedeckte und sowas wie der Ursprung allen Lebens ist? Stimmt daran was? Und was stimmt daran? Was stimmt daran nicht?
Es stimmt nicht, aber es ist eine faszinierende Anekdote aus der Wissenschaftsgeschichte, die sehr propagiert wurde von Ernst Haeckel. Da war der führende deutsche Evolutionsbiologe, nachdem Darwin eben da so das herrschende Naturbild umgeworfen hat, hat es sehr propagiert. Heute kennt man ihn oft noch, weil er diese wunderschönen Kunstformen der Natur, die Quallen, die Würmer, diese ganzen zarten Meerestiere so schön gemalt hat. Aber das war nicht der eigentliche Zweck, jetzt nur die Schönheit zu zeigen, sondern die wollten natürlich wissen, indem man diese einfachen Tiere sich anschaut, ob man dann ergründen kann, wie das Leben entstanden ist. Und es gab eine große Erklärungslücke. Gott war weg. Tot, obsolet, dank Darwin. Aber irgendwie musste man ja eine Idee vorbringen und möglichst auch begründen, wer hat den Startschuss gegeben? Wie hat das Leben angefangen? Und dann hat Haeckel diese Idee aufgebracht von einem Urschleim. Den hat er sich vorgestellt, er sollte nicht wirklich lebendig, aber auch nicht tot, so ein Bindeglied sein, am Meeresboden da so vor sich hin pulsieren und immer neue Arten und Spezies vorbringen.
Und damit lag er aber falsch.
Damit lag er falsch. Sein Glück war erstmal, dass zu der Zeit, zweite Hälfte 19. Jahrhundert, als es aufkam, da wurden die Telegrafenkabel gelegt oder sollten gelegt werden, auch zwischen Europa und Amerika. Und dann wurde der Atlantikboden vermessen, um zu sehen, wo gute Routen sind. Und da wurden unheimlich viele Proben hochgeholt. Und siehe da, da war was Klibberiges drin, juhu, der Urschleim war gefunden. Haeckels Pech war aber dann eben auch, dass um die Zeit dann kurz drauf auch die wirkliche Wissenschaft angefangen hat, sich mit den Meeren zu beschäftigen. Und dann sollte das bestätigt werden und es war kein Urschleim mehr zu finden, als man dann wirklich gesucht hat.
Also kein Urschleim tatsächlich. Susanne Wedlich war das, Wissenschaftsjournalistin und Schleimforscherin. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und das Buch von Susanne Wedlich über den Schleim ist bei Matthes und Seitz erschienen. Mare Radio sucht heute nach dem Ursprung des Lebens. Ursuppe haben wir diese Sendung genannt. Und wenn wir uns diese Ursuppe mal vorstellen als eine ziemlich trübe Brühe aus anorganischer Materie, die da so rumschwimmt, dann ist das schon spannend zu fragen, wie kann in sowas überhaupt Leben reinkommen? Eine Zutat haben die amerikanischen Forscher Stanley Miller und Harold Clayton Hewlett, so hieß der, im Jahr 1953 an der University of Chicago ausgemacht. Da zeigten sie nämlich im sogenannten Miller-Urey-Experiment, einem berühmten Experiment, es braucht auf jeden Fall eine ganze Menge Energie.
Blitze können Leben bringen. Davon ging der Chemiker Stanley Miller aus. In seinem legendären Ursuppenexperiment hat er vor gut 60 Jahren gezeigt, die Energie von Blitzeinschlägen reicht aus, um Aminosäuren entstehen zu lassen. Vorstufen des Lebens. Die Wissenschaftler rund um Martin Ferus von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften sind einen Schritt weiter gegangen. Sie haben einen starken Asteroideneinschlag simuliert. Ihre Hoffnung? Mehr Energie bedeutet auch mehr Leben. Dafür haben sie verschiedene Uratmosphären im Labor nachgebaut, sagt Studienautor Svatopluk Civic. Ganz ähnlich wie Thomas Miller.
Wir haben diese berühmte Mischung aus Ammoniak, Methan, Kohlenstoffmonoxid und Wasser ausprobiert, haben sie mit einem Hochleistungslaser bestrahlt und dann haben wir das mit sehr sensiblen analytischen Methoden, mit Hilfe der Gaschromatographie untersucht und wir haben diese Nukleinbasen gefunden.
Nukleinbasen sind neben Zucker und Phosphat die Bausteine der Ribonukleinsäure, nach ihrer englischen Bezeichnung abgekürzt RNA. Sie ist ein Molekül, das biologische Information speichert, eine Art kleiner Schwester der DNA, die unser Erbgut speichert. Die RNA ist also sozusagen eine Zutat für das Kochrezept des Lebens. Damit Leben entstehen kann, sind als weitere Zutaten für das Rezept auch Aminosäuren wichtig. Sie sind die Bausteine von Proteinen, also Eiweißen, die im Organismus zum Beispiel den Stoffwechsel steuern oder Nervenimpulse übertragen. Ohne DNA und Proteine kein Leben, ohne RNA und Aminosäuren keine DNA und keine Proteine. Aber in diesem Experiment haben die tschechischen Forscher nicht alle Bausteine des Lebens, nicht alle Zutaten des Kochrezepts gefunden. Das gibt auch Svatopluk Civiš zu.
In einem Paper, das wir letztes Jahr publiziert haben, haben wir auch verschiedene Arten von Zuckern in unseren Mischungen gefunden. Momentan haben wir Nukleinbasen, wir haben Aminosäuren, wir haben Zucker. Und jetzt müssen wir uns ums Phosphat kümmern und Nukleinsäuren synthetisieren. Dann hätten wir verstanden, wie RNA entsteht.
Forscher auf der Suche nach dem Ursprung des Lebens, zusammengefasst von Lisa Weiß. Bremen 2, Mare Radio mit dem Thema Ursuppe. Wir suchen nach dem Ursprung des Lebens und nach einer Antwort auf die Frage, wie kann anorganische Materie überhaupt organisch werden? Und da kommt man an einem nicht vorbei, nämlich an dem Physiker Dieter Braun von der Uni München. Der hat eigentlich seine gesamte Forschung dieser Frage gewidmet und ganz spannende Antworten gefunden. Er ist ziemlich viel unterwegs, war nicht ganz leicht zu kriegen. Es hat dann schließlich geklappt über Skype, deswegen klingt das so ein bisschen blechern. Dieter Braun, wie müssen wir uns denn die Erde vorstellen, kurz bevor es losging mit dem Leben dort, so vor schlappen 4 Milliarden Jahren?
Die war sehr unwirtlich, da war sehr viel CO2, sehr viel giftige Stoffe unterwegs. Kein Ort, wo sie heutzutage gerne sein wollten als Mensch.
Ja, Sie sind Physiker, Ihr Blick geht da auf die kleinsten Teilchen und ihre Zusammensetzung, wenn Sie durch die Physikerbrille schauen. Was war da schon da?
Das ist die große Frage. Letzten Endes ist es, so wie wir das Feld verstehen, eine Ingenieursaufgabe, eine Bastelaufgabe, das Leben selber nachzubauen. Das heißt, auf der einen Seite können wir uns überlegen, was hat die Erde alles an Anfangsbedingungen gebracht? Kann man ganz weit in die Trickkiste schauen. Und wohin hat es geführt? Geführt hat es zu lebendigen Molekülen. Wobei lebendige Moleküle eigentlich heißen, dass es Moleküle sind, die darwinsche Evolution machen können.
Was genau heißt das, lebendige Moleküle?
Das heißt, dass die Kinder kriegen können, in Anführungszeichen, dass sie quasi eine Information an ihre Tochtermoleküle weitergeben können und dabei dann Variationen machen können, Selektion machen können und all das, was die Biologie heutzutage dann kennt, woraus immer komplexere Lebewesen werden können.
Wir stellen uns den Ursprung des Lebens ja vor, dass der irgendwo im Meer stattgefunden hat. Vielleicht, wenn ich mir versuche, das vorzustellen, dann denke ich, war das wirklich so, dass das von einer Sekunde, von einer Minute zur nächsten geschehen sein kann, dass aus unbelebter Materie sowas Lebendiges wird? Sie sagen lebendige Moleküle. Kann man sich das so vorstellen?
Die entscheidende Überlegung ist eigentlich die, dass man sich denkt, irgendwo auf der Erde müssen die Bedingungen wirklich perfekt gewesen sein, dass dieser Prozess passiert ist. Und dann wird es nicht ein Prozess sein, der quasi ganz viele Millionen Jahre gebraucht hat und der in diesem Ort relativ schnell zu Potte kam. Das wären dann wahrscheinlich nicht Prozesse, die jetzt im Meer vonstatten gehen, weil das Meer auch damals wahrscheinlich sehr verdünnt war. Ich muss schon damals mir überlegt haben, ob ich das nicht vielleicht in kleineren Kammern, in kleineren Seen, Poren, die Moleküle beieinander habe, weil ich muss die ähnlich wie bei einer Zelle auch schon am Anfang sehr gut konzentriert haben. Das war nicht so die Ursuppe im ganzen großen Ozean, sondern vielleicht ein Mini-Ursüpplein in einem Millimeter kleinen Kämmerlein in einem vulkanischen porösen Gestein zum Beispiel.
Nun haben wir vorhin gehört von dem Miller-Urey-Experiment und was wir da gelernt haben ist, aha, es braucht irgendetwas von außen, sowas wie eine starke Energie, ein Blitz oder ja irgendwas wie ein Temperaturunterschied, um, ich sag mal, Moleküle dazu zu bringen, ja, lebendig zu werden, eine Information weiterzugeben. Was könnte denn dieses Etwas, dieser Blitz oder was auch immer gewesen sein?
Also der Blitz und das Miller-Urey-Experiment war sehr wichtig für die Wissenschaft, weil es einfach die Logik mal umgedreht hat, weil die Leute hergegangen sind und haben gesagt, ich muss jetzt ein Experiment machen, ich muss es einfach mal ausprobieren. Und wir sind eigentlich auch jetzt erst am Anfang von einer langen Serie von Experimenten, wo man Dinge ausprobiert. Das, was wir zum Beispiel ausprobieren, sind als Trigger, als Antrieb eben Temperaturunterschiede, wo man Moleküle nicht nur durch einen Temperaturunterschied quasi zyklisch sich bewegen lassen können. Wenn sie eine Kammer haben, die auf der einen Seite warm und auf der anderen kalt ist, bewegen die sich immer von heiß nach kalt. Das ist sehr interessant, weil die Moleküle können sich quasi in die zwei Einzelstränge der DNA trennen im Warmen und wieder zusammenkommen im Kalten. Das ist was, was die Zelle dauernd machen muss, wenn sie quasi Tochtermoleküle bekommen will. Und man kann jetzt tatsächlich so in Millimetermaßstab im Labor sich so eine kleine Kammer zusammenbasteln, wo all die zentralen Prozesse für Evolution zusammenkommen. Und die funktionieren auch schon. Das sind wir sehr, sehr happy darüber, dass es schon geht. Allein die Chemie ist momentan noch ein bisschen zu langsam dafür.
Sie untersuchen das Wie und Sie untersuchen auch das Wo. Und ich will noch einmal zurück zum Wo. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind eigentlich auch auf der Suche nach dem perfekten Ort, wo das Leben entstanden sein kann. Wenn wir uns jetzt nochmal zurückbegeben in diesen Urozean, in dieses erste Meer, irgendwo auf der Welt, wo dieser Ort sein könnte. Manche vermuten ja weiße oder schwarze Raucher, also solche Quellen auf dem Meeresgrund als den Ort, wo das Leben entstanden sein könnte. Gehen Sie da mit? Halten Sie das für wahrscheinlich?
Das gehe ich insofern mit, wenn die Sachen ein bisschen an der Oberfläche des Wassers sind, weil wir UV-Licht brauchen. Wir brauchen so 52 Nanometer, so richtig ein Licht, mit dem sie einen tollen Sonnenbrand bekommen. Das mögen die Moleküle relativ gut quasi. Oder man weiß, dass die quasi daraus selektiert wurden. Das ist aber nur ein Szenario. Wir könnten auch vorstellen, dass eine heiße Dampfquelle einer vulkanischen Insel von einem früheren Vulkanausbruch auch diese Temperaturunterschiede machen könnten. Ich will ein bisschen darauf hinaus, nachdem wir sowieso nicht so genau wissen, wie die Erde wirklich genau ausgesehen haben, ist es auch nicht das Ziel unserer Forschung. Wir probieren rauszufinden, wir brauchen einen Temperaturunterschied von so und so viel Grad auf dem Raum mit der Geometrie. Das kann uns ein vulkanischen Gestein machen. Und wo das dann ganz genau war, das wird immer noch ein Rätsel bleiben, aber wir können es quasi nachbauen und sagen, es ist wahrscheinlich, dass wir das vielleicht auf dem Meeresboden, vielleicht in einem Hydrothermal Vent an der Oberfläche, vielleicht in der Nähe von einem Vulkanausbruch finden könnten.
Das ist das, was Sie interessiert, das alles nachzubauen. So physikermäßig das gleiche Szenario oder ein Szenario zu entwerfen, in dem das gelingt. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind so kurz davor. Angenommen, es gelingt Ihnen tatsächlich, diese anorganische Materie ja lebendig zu machen, könnten Sie und Ihre Kollegen dann ja theoretisch neues Leben schaffen, möglicherweise eine neue Evolution in Gang setzen? Also ist das denkbar oder ist das tatsächlich nur im Bereich der Theorie?
Das ist sehr gut denkbar. Sie müssen aber vor Auge behalten, dass es dann nur der Anfang ist von einer langen, langen, langen Entwicklung, wo die Moleküle dann immer länger geworden sind, immer größer geworden sind und immer komplexer geworden sind. Das heißt, das, was wir erforschen wollen, ist, dass wir Evolution in Gang setzen können und dass die auch stabil bleibt. Dass es dann natürlich Millionen von Jahren dauert, bis sich eine Zelle entwickeln kann, bis sich Proteine entwickeln kann, das steht dann auf dem anderen Blatt. Das ist aber dann auch mit diesem Ingenieursansatz sehr viel schwieriger nachzuvollziehen. Dann müssten wir wirklich Jahre, Jahre, Jahre lang Experimente machen. Aber wer weiß, es ist dann immer interessant, sich auch nochmal quasi die Anfangsbedingungen ein bisschen zu verschieben, zu sagen, ich habe jetzt ein bisschen längere Moleküle, mal schauen, was da damit passiert und quasi so verschiedene Zeitabschnitte rauszugreifen im Experiment und zu schauen, ob wir immer noch bestätigen können, dass es immer komplexer wird.
Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Dieter Braun, Physiker von der Uni München, forscht zur Entstehung des Lebens auf der Erde. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Ursuppe. Am Anfang war das Meer, so heißt diese Sendung, und der Schweizer Schriftsteller Franz Hohler, der hat beim Spaziergang in den Alpen Korallen gesehen und sogar einen Kofferfisch. Sein Gedicht heißt Urmeer, aber wenn ich das sage, klingt das längst nicht so schön. Das lassen wir ihn mal selber sagen.
Urmeer. Wenn du in die Berge gehst und zwischen lauter Felsen stehst, denk dran, dass sie vor langen Jahren nichts anderes als Klippen waren, die aus dem Meere sich erhoben und langsam sich nach oben schoben. Du brauchst die Augen nur zu schließen, dann siehst du Wasserpflanzen sprießen. Die Alpenrosen sind Korallen, die Edelweiße kleine Quallen. Die vielen Steine lauter Muscheln, an die sich junge Krabben kuscheln. Der Kuhdreck unter deinen Füßen, das ist ein Seestern und lässt grüßen aus ferner Zeit, riecht salzig frisch. Die Kröte ist ein Kofferfisch, die Viper kommt aus Aal gekrochen, der Adler ist ein Zitterrochen. Delfine huschen durch die Heiden, Seelöwen liegen auf den Weiden. Die Murmeltiere sind Muränen, das Walross mampft mit langen Zähnen das Gras, in dem sich Robben balgen. Was Gras? Es sind natürlich Algen. Wie wunderlich, wie sonderbar. Doch aufgepasst, es droht Gefahr. Kaum wanderst du durch Wind und Regen, da schwimmt ein Blauwal dir entgegen. Und willst du deines Weges ziehen, musst du vor einem Haifisch fliehen, der lauert hinterm Felsenriff. Zum Glück liegt dein gesunkenes Schiff am Meeresboden. Schnell hinein, gefressen werden, niemals, nein. Jetzt mach die Augen wieder auf. Ein Gasthaus ist's, ein tiefer Schnauf und eine Schorle schnell bestellt. Du bist zurück in deiner Welt. Nur etwas passt nicht ganz dazu. Die Wirtin ist ein Känguru.
Bremen 2, Mare-Sendung mit dem Titel Ursuppe. Am Anfang war das Meer. Der römische Dichter Ovid, der hätte sie vermutlich anders genannt. Vielleicht so: Am Anfang war das Chaos.
Ehe das Meer und das Land war und alles bedeckend der Himmel, hatte Natur nur das eine Gesicht im kreisenden Weltall, Chaos genannt. Ein rohes, noch unverdautes Gemenge. Nichts als kunstlose Last, zusammengestaucht und zugleich wild in sich entzweit. Die Samen nicht richtig verbundener Dinge.
Aber es sind Samen, schon bei Ovid. Darin keimt also etwas. Und von dem, was da keimte und heranwuchs, lassen sich heute noch Spuren finden, als die Nordsee noch Urmeer war. Na, und wenn Sie jetzt mal kurz aus dem Fenster schauen, da schwimmt gerade ein Riesenhai vorbei. Vielleicht war es auch eine Robbe. In der Zeitmatrix allerdings. Vor 10 Millionen Jahren, da war das so. Und deswegen kann man heute noch ziemlich spektakuläre Sachen finden, wenn man nur die Augen aufsperrt beim Spazierengehen. Gar nicht mal unbedingt am Meer. In einem Dorf in Schleswig-Holstein, südlich von Lübeck, in Groß-Pampau, da wurde schon allerhand Spektakuläres gefunden. Von wem und warum ausgerechnet dort, das wollte Stefan Puls wissen. Und traf einen, der gerne im Kies gräbt.
So, sowas kommt dann plötzlich zutage.
Oh, das ist ein Zahn.
Ja, und zwar ein sehr schöner. Es ist ein Haizahn.
Der Zahn eines Hais, der hier vor über 10 Millionen Jahren herumgeschwommen ist. Wolfgang Höpfner hat schon etliche davon gefunden, seit er in den 80er Jahren, angesteckt von seinem Zwillingsbruder Gerhard, mit dem Graben begonnen hat.
Und dann haben wir so schöne Funde gemacht und haben gesagt, Mensch, da kann man nicht mehr von los. Das ist, man träumt manchmal auch davon, so ein ganzes Tier zu bergen. Und das ist natürlich für den Einzelnen, der sowas entdeckt, ist das natürlich eine Riesensache. Nicht? Also man fiebert da dem entgegen, wenn so ein ganzes Tier nachher aufgebaut und präpariert ist.
Diese Begeisterung hat Bruder Gerhard Höpfner nun schon seit mehr als 3 Jahrzehnten. Er ist der Leiter der Grabung. Er war es auch, der einen der spektakulärsten Funde in jüngerer Zeit gemacht hat.
Man geht spazieren und schaut auf den Boden, das bin ich gewohnt mein Leben lang, und sehe eine braune Stelle und dann dachte ich, oh, ups, da liegt wohl wieder ein Wal. Und dann habe ich das ein bisschen mit dem Spachtel freigelegt und das sah auch zunächst wie ein Walknochen aus. Aber als ich näher hinschaute, kamen so kleine, sehr harte Plättchen und da war es eindeutig eine Lederschildkröte. Da ist natürlich erhöhter Puls, denn so etwas hat man extrem selten, weil Schildkröten, die zerfallen oder werden ja von Prädatoren angegriffen. Und es bleibt nicht viel übrig.
In diesem Fall war es anders. Die Räuber haben etwas übrig gelassen. Daher wissen wir zum Beispiel, dass diese Urmeeresschildkröte eine Länge von mindestens 2 Metern hatte. Aber wie kommt es, dass sie und all die urzeitlichen Wale, Riesenhaie, Rochen und viele andere Fossilien hier in dieser Kiesgrube zu finden sind? Der Kiesabbau macht es möglich. Durch ihn werden immer wieder neue Schichten und Bereiche zugänglich gemacht. Außerdem ist das Besondere an dieser Fundstätte, dass die Fossilien besonders nah unter der Oberfläche liegen.
Das ist dem Umstand zu verdanken, dass wir einen Salzdom hier in der Tiefe haben. Im gesamten Bereich werden die Schichten durch Salztektonik nach oben gedrückt, sodass oben drüber nur noch wenige Meter Pleistozäne Absätze sind. Und dann kommt schon der Glimmerton, der normalerweise also 120, 150 Meter tief anzutreffen ist, wenn man ihn erbohrt. Ja, nur hier oberflächennah. Das ist also ein Glücksfall für die Geologie hier.
Im Miozän der erdgeschichtlichen Epoche, die vor 23 Millionen Jahren begann und vor gut 5 Millionen Jahren endete, war hier alles mit Wasser bedeckt. Dabei muss man sich die Ur-Nordsee nicht so vorstellen wie die heutige Nordsee.
5 bis 7 Grad im Durchschnitt war es wärmer. Also man kann es etwa vergleichen mit subtropischen Verhältnissen, Mittelmeerklima, also mediterranes Klima hier, wo sich also nicht nur Robben, sondern auch Schildkröten, Wale, vor allem viele Waden und Zahnwale, wesentlich mehr Arten als es heute gibt, ja, wohlgefühlt haben. Viele Fische, viele Haiarten. Nicht? Es ist also eines der bedeutendsten Fundplätze für marine Wirbeltiere, nicht? Hier in Pampa.
Und welches war der spektakulärste dieser Funde?
Das war natürlich der 89er Bartenwal, etwa so zu 60% vollständig. Ist im Museum für Natur und Umwelt aufgebaut.
Im Lübecker Museum am Fuß der Domtürme liegen die Knochen des Bartenwals jetzt vor einem Gemälde, das die Kiesgrube darstellt, auf einem Untergrund, der ähnlich ist wie der in Großpampau.
Das Besondere ist, dass der einerseits wunderbar erhalten ist, also viel von dem Skelett. Man kann richtig toll sehen, der gewaltige Kopf, eine Vorderflosse, sogenannter Flipper, die Rippen, Schulterblatt, also die gewaltigen Wirbel.
Sagt Dr. Susanne Füting, die Leiterin des Museums. Auch nach diesem Bartenwal gab es noch etliche spektakuläre Funde in Großpampau. Und nicht nur der Fundort, auch die ehrenamtlichen Ausgräber sind von der Wissenschaft gewürdigt worden.
Ja, das ist auch ein ganz toller Fund. Das ist ein kleiner Zahnwal. Der ist auch besonders. An diesem Fund wurde die Art erstmalig beschrieben. Und er hat den Namen nach dem Finder, Herrn Höpfner, erhalten. Er heißt wissenschaftlich Chendriodon höpfneri.
Das Lübecker Museum für Natur und Umwelt beherbergt alle Funde aus der Kiesgrube. Aber es sind jetzt schon mehr, als auf der begrenzten Ausstellungsfläche untergebracht werden können. Die Exponate sind hier eingebettet in eine Zeitreise durch die Frühgeschichte der Erde.
Wir schauen hier auf eine Karte der Ur-Nordsee und da kann man eben sehen, dass die Ur-Nordsee vor 11 Millionen Jahren also viel weiter sich reinstreckte. Und so kann man verstehen, warum wir hier auf einmal in einer Kiesgrube Fossilien von Meerestieren überhaupt finden.
Zurück in der Kiesgrube. Vor kurzem hat das Team einen Pottwalzahn gefunden. Und nun wird der Rest des Tieres gesucht und ausgegraben.
Das ist hier einmal eine Unterkieferleiste, wo die Zähne reinpassen. Und wir haben Teile vom Oberkiefer, vom Rostrum dieses Pottwals, ja, oder des Zwischenstadiums zwischen Pottwal und Orca. Und viele Teile, also noch sehr stark nur als Splitter vorhanden. Es muss alles zusammengesetzt werden und irgendwann kriegt das ganze Gesicht.
Ein Team von 6 bis 8 Ehrenamtlichen trifft sich dafür hier an jedem Wochenende. Aus ganz Norddeutschland kommen sie. Mittags wird gegrillt, davor und danach gegraben. Die beiden Höpfner-Brüder sind sogar 3 oder 4 Mal pro Woche in der Kiesgrube und immer noch begeistert.
Es sind so viele neue Funde und es wird so viele Holotypen, also Erstbelege geben, weltweit, die wir hier entdecken werden, weil dieses Sediment normalerweise kaum zugänglich ist. Ja? Und wir haben uns mittlerweile eine internationale Reputation erworben, dass die Universitäten sagen, hätten wir so wahrscheinlich gar nicht hinbekommen. Und wir dürfen es selber präparieren und aufbauen. Also was will man denn mehr?
Allerdings, es ist manchmal eine ziemliche Plackerei. Tagelang in der Kiesgrube, wo es bei Hitze besonders heiß, bei Wind besonders windig und bei Regen besonders schlammig ist.
Keine 70 mehr, ja? Dann würde uns das viel leichter fallen hier.
Tja, es ist eine Plackerei, aber sie lohnt sich. Stefan Pulz über die Urtiere von Großpampau. Und damit kommen wir bei Mare zu unserer heutigen Rätselfrage. Die Ur-Nordsee, das haben wir ja schon gehört, die ist viele Millionen Jahre alt, war mal größer und mal kleiner. Tja, und unsere Frage, wie alt ist denn die Nordsee, die wir heute kennen, in ihrer jetzigen Form? Das wüssten wir gerne von Ihnen. Wie alt ist unsere heutige Nordsee? Wenn Sie die Antwort wissen oder schnell rausbekommen können, dann schicken Sie die Antwort entweder per Mail an mareradio@radiobremen.de oder natürlich können Sie uns auch eine Postkarte schreiben, dann bitte an Bremen 2 mit dem Stichwort Mare. Zu gewinnen gibt es ein Jahresabo der Zeitschrift Mare und ein Mare-Buchpaket. Und in der August-Sendung, der Jubiläumssendung, da hatten wir gefragt, in welchem Jahr wurde denn erstmals der Stadtplan von Entenhausen veröffentlicht? Die richtige Antwort ist 2008. Und gewusst hat das Herwig Decker aus Furt im Wald. Also Grüße in den Bayerischen Wald an dieser Stelle und herzlichen Glückwunsch. Bremen 2, Mare Radio mit dem schönen Thema Ursuppe, das natürlich auch in kulinarischer Hinsicht eine echte Herausforderung ist. Ja, da sind die kreativsten, erfahrensten Sterneköche, die sind an sowas schon gescheitert. Aber was soll ich Ihnen sagen? Doch nicht unser Captain Cook. Ursuppe? Kleinigkeit.
Natürlich kann man auch eine Ursuppe kochen. Das ist doch überhaupt gar kein Problem. Man schüttet Wasser, Ammoniak, ein bisschen leckeres Methan und ein paar Löffel Wasserstoff zusammen, erhitzt das Ganze ein paar Wochen. Ja, und schon hat man die ersten Spuren von Leben im Topf. So oder so ähnlich. Ich habe das Rezept nicht mehr so genau im Kopf. Wenn Sie aber gerade mal ein bisschen weniger Leben in der Bude haben wollen, dann empfehle ich ein anderes, uraltes Rezept. Es ist überliefert aus Osteuropa, wahrscheinlich aus Russland. Und aus Westeuropa, zum Beispiel aus Irland. Und aus Südeuropa, nämlich aus Portugal, wo ich die Sopa da Piedra mal selbst gegessen habe. International das Ganze, wie es sich für eine echte Ursuppe gehört. Sopa da Piedra heißt Steinsuppe. Und die Überlieferung, die geht so. Da zog mal ein Hausierer durchs Land, hielt in einem Dorf an und bat um einen Kessel Wasser, weil er eine Steinsuppe kochen und alle einladen wollte. Dann legte er einen Stein, den er mitgebracht hatte, in den Kessel und begann zu kochen. Die Dorfbewohner staunten. Nach einer Weile sagte der Hausierer, ein Stück Porree wäre nicht schlecht, dann würde das Süppchen ein echter Hammer, und brachte ihm Porree. Danach fiel ihm ein, dass ein Huhn auch keine üble Idee wäre. Na, Sie können es sich denken, zum Schluss hatten die Dörfler alle Zutaten geliefert und der Hausierer seinen Stein fürs nächste Mal wieder eingepackt. Die Suppe soll lecker gewesen sein. Und es klappt ja auch tatsächlich ganz genau so. Statt eines Steins empfehle ich Ihnen aus zahntechnischen Gründen lieber einen Suppengrün. Auch nicht richtig teuer. Nehmen Sie ein frisches, pralles, nicht so ein vor 4 Wochen abgepacktes Ding, das an die Vergänglichkeit allen Lebens erinnert. Die Hälfte davon, die putzen Sie, teilen Sie in große Stücke und werfen sie ins Wasser. Gut, wenn Sie da jetzt noch ein paar Knochen oder die Karkasse vom Brathuhn am Sonntag noch dazulegen, wird die Brühe noch besser. Und ein schönes Stück Suppenfleisch ist ja auch nicht verkehrt. Und schon haben Sie eine prima Brühe. Die gießen Sie durch ein Sieb. Und das ausgekochte Gemüse und alles andere kommt weg. Jetzt haben Sie schon die zweite Hälfte des Suppenbrühens in feine Würfel geschnitten und die geben Sie in die kochende Brühe. An der Hühnerkarkasse war da nicht noch ein bisschen Fleisch? Das haben Sie ja klugerweise vorher abgefieselt. Und Sie tun es nun ebenfalls in die Brühe. Tiefkühlerbsen sollte man übrigens immer im Haus haben. 2-3 Esslöffel davon passen hervorragend. Sehen Sie sich mal in Ihren Vorräten um, da findet sich bestimmt noch mehr. Kosten Sie mal. Noch ein bisschen flau? Helfen Sie mit einem guten Brühwürfel ohne Geschmacksverstärker nach. Und was soll ich sagen? Die Suppe ist fertig. Abwandlungen können Sie sich ja selber denken. Wahrscheinlich sind sie Ihnen schon längst eingefallen. Eine Dose Tomaten zum Beispiel gebe der Sache einen ganz anderen Dreh. Oder Curry. Oder wenn Sie etwas Kürbis oder Kartoffeln mitgekocht haben. Und wenn Sie die Suppe pürieren und einen Tropfen Sahne hineintun, dann werden Sie sie kaum wiedererkennen. Aber nehmen Sie zum Pürieren vorher den Stein raus.
Upsi.
Also ich sag's Ihnen, so eine Suppe ist ein wahrer Zaubertrank. Sie spendet Leben, sie wärmt bei Kälte, sie senkt das Fieber, sie macht stark, gesund und glücklich. Und natürlich macht sie auch schön. Sehen Sie mich an.
Ein aktuelles Foto von Captain Cook alias Hans-Helge Ott haben wir nicht auf unsere Homepage gestellt. Die Redaktion hat sich dagegen entschieden. Ich weiß nicht so genau, warum. Dafür finden Sie dort das Rezept für Steinsuppe. Bremen 2 hier, Mare Radio mit dem Thema Ursuppe. Ja, und wenn wir die jetzt mal so ein paar Millionen Jahre köcheln lassen, dann haben sich da schon deutlich größere Brocken gebildet. Das Zeitalter der Dinosaurier, so steht's in den schlauen Büchern, begann im Mesozoikum, im Erdmittelalter. Was da so los war, das weiß am allerbesten Sven Sachs, Experte für Meeressaurier am Naturkundemuseum Bielefeld. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Mesozoikum, wenn wir uns die Zeit von der ersten Mikrobe bis heute mal als die Strecke von München nach Bremen vorstellen, wo sind wir denn dann in etwa?
Also das Mesozoikum war ein sehr großer Abschnitt in der Erdgeschichte und da würde ich so aus dem Bauch heraus sagen, befinden wir uns irgendwo zwischen Hannover und vielleicht Fulda, Würzburg, irgendwo da in dem Bereich.
Ja, also relativ großer, langer Zeitraum.
Genau.
Wenn wir da jetzt mal so in die Mitte, sagen wir mal so vor 100 Millionen Jahren, irgendwo auf Höhe der heutigen Nordsee in der Tauchglocke gestiegen wären, wie hätte denn die Unterwasserwelt um uns herum ausgesehen?
Also während speziell der Jura- und der Kreidezeit war im Bereich des heutigen Deutschlands ein tropisches Meer vorhanden und wir können uns das in etwa so vorstellen wie in der heutigen Karibik, dass also viel Sonnenschein da war und angenehme Wassertemperaturen, in denen dann diverse Meereslebewesen, darunter auch Meeresreptilien, Schwimmsaurier, gelebt haben.
Das klingt paradiesisch. Mhm. Ist das denn in puncto Vielfalt und ökologischem Gleichgewicht tatsächlich so vergleichbar mit der Unterwasserwelt heute, was man damals so hatte?
Ja, also wenn wir uns zum Beispiel die Tierwelt, die durch die Solnhofener Plattenkalke in Bayern belegt sind, anschauen, da sehen wir, dass es also eine große Vielfalt an verschiedenen Fischen gab, an verschiedenen Meereskrokodilen, Flugsauriern und so weiter. Also das ist schon in gewisser Weise vergleichbar.
Was würde ich denn da sehen? Bringen Sie uns doch mal ein, zwei dieser Lebewesen ein bisschen näher.
Also wenn wir uns jetzt die Reptilien anschauen, da hätten sie in dem Bereich der Solnhofener Plattenkalke, in dem damaligen Lebensraum, Krokodile gefunden. Und zwar Krokodile, die durch ihren Körperbau an das aquatische Leben angepasst waren. Die hatten also eine Schwanzflosse und die Extremitäten, die waren zu Paddeln umgeformt.
Und die sehen aus wie heutige Krokodile?
Also wenn man diese fossilen Krokodile sieht, erkennt man, dass es Krokodile sind. Aber durch diese Anpassung an das aquatische Leben sieht man durchaus eben halt auch die Unterschiede. Also die Gliedmaßen, die sehen nicht aus wie bei heutigen Krokodilen zum Beispiel. Und der Schwanz eben auch nicht durch die Schwanzflosse.
Was wäre denn der gefährlichste Fressfeind gewesen für diese Krokodile beispielsweise?
Das wäre jetzt auch das zweite Tier, das ich genannt hätte. Und zwar sind aus dem Solnhofener Plattenkalken auch Reste von großen Pliosauriern bekannt. Also Pliosaurier waren durchaus mit die größten Meeresreptilien. Es gab auch große Fischsaurier, aber wenn ich jetzt den Pliosaurus nehme aus der Solnhofener Lagune, dann war der dort der Top-Predator. Also der stand an der Spitze der Nahrungskette.
Wie müssen wir uns den vorstellen?
Also das waren Tiere von bis zu 15 Metern Körpergröße.
Wow.
Die Zähne von etwa 30 Zentimeter Länge besaßen und sich eben unter anderem von Krokodilen, Fischen, Aas, was auch immer, ernährt haben.
Also da war schwer was los unter Wasser. Die Verwandtschaft an Land, die dinosaurische Verwandtschaft, wie verwandt ist die denn eigentlich und wer von denen war denn zuerst da?
Also die Dinosaurier und die wasserlebenden Reptilien, die haben keine direkte Verwandtschaft. Mhm. Also wenn wir jetzt uns den Stammbaum anschauen, dann wissen wir, dass die Krokodile und die frühen Dinosaurier gemeinsame Vorfahren hatten, sich aber in zwei unterschiedlichen Linien entwickelt haben. Nur die Krokodile, die gibt es ja auch heute noch und die Dinosaurier in gewisser Form auch, weil wir ja durch diverse Funde wissen, dass die Dinosaurier in die heutigen Vögel übergegangen sind, sodass technisch gesehen Vögel auch als Dinosaurier bezeichnet werden können. Und die frühesten Funde von Dinosauriern, die stammen aus der oberen Triaszeit, unter anderem auch aus Süddeutschland. Das ist so ein Bereich von vor etwa 220 Millionen Jahren.
Vor rund 66 Millionen Jahren, habe ich gelesen, sind diese Meeressaurier ausgestorben, genau wie die Kollegen an Land. Also wir sind jetzt auf Höhe von Hannover. Mhm. Warum eigentlich? Also wie hat diese Naturkatastrophe, von der wir ja irgendwie wissen, dass sie für den Tod der Dinosaurier verantwortlich ist, vermutlich von Asteroiden verursacht, wie hat die das Klima der Meere verändert?
Also es gab im Verlauf der Erdgeschichte öfters Events, die Aussterbewellen hervorgebracht haben oder die Fauna der Meere beeinflusst haben. Zum Beispiel Tiefseevulkane, die dann vermehrt CO2 in die Atmosphäre ausgegeben haben, wodurch sich dann vermehrt Bakterien gebildet haben. Und die wiederum haben dann auch gewisse Tiergruppen negativ in ihrer Entwicklung beeinflusst.
Das heißt, das Meer ist umgekippt? Kann man sich das so vorstellen?
So in etwa kann man sich das vorstellen, genau.
Gibt es denn unter den heutigen Reptilien noch welche, in denen sich tatsächlich solche genetischen Spuren von diesen Meeressauriern finden lassen?
Also bei den Krokodilen ist natürlich die Verwandtschaft klar. Ansonsten wissen wir, es gab eine Gruppe innerhalb der letzten Vertreter der Meeressaurier, die sogenannten Mosasaurier. Und die sind nah mit den heutigen Varanen zum Beispiel verwandt, nicht? Die zwar an Land leben, aber dennoch im systematischen Sinne die näherste heute lebende Gruppe sind große Echsen, die ja in Afrika, Australien, Südostasien leben. Der Komodowaran ist zum Beispiel vielleicht ein Begriff. Das sind die größten heute lebenden Echsen, die bis zu 3 Meter lang werden.
Das Zeitalter der Dinosaurier aus der Unterwasserperspektive. Der Paläontologe Sven Sachs hat uns das näher gebracht. Schönen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Mare Radio kocht sich heute die Ursuppe. Am Anfang war das Meer, haben wir festgestellt. Aber was ist denn am Ende? Wenn alles endet, das Leben auf der Erde, das Leben im Meer, wenn die Erde wieder wüst und leer ist und die Menschheit, wer weiß, einen anderen Planeten ausbeutet? Wir haben unseren Kollegen und Science-Fiction-Fan Florian Bensch gebeten, sich auf die Suche zu machen nach fiktiven Endzeit-Szenarien und realen Zukunftsaussichten. Bitte sehr.
Das Meer. Unendliche Weiten. Das Meer war vor uns da und wird nach uns auch noch da sein. Aber wie lange? Im Jahr 2286 wird es heikel, zumindest nach Star Trek-Mythologie. Denn Außerirdische versuchen, unsere Wale zu kontaktieren und verdampfen dabei, mit sonst nicht näher erklärten Energiestrahlen, die Ozeane.
Spock, Sie sprechen vom Ende jeglichen Lebens auf der Erde.
Wir werden jetzt gleich einen Zeitsprung versuchen.
Mr. Sulu, bringen Sie uns nach Hause.
Die Crew der Enterprise kann das zum Glück verhindern. Science-Fiction-Autoren haben Respekt vor dem Meer. Denn was sind Sternfahrer, wenn nicht Matrosen? Von Hemingways Der alte Mann und das Meer ist es nur ein kleiner Ruderschlag zum Raumschiff Enterprise.
Wohin wirst du fahren? Fragte der Junge. Weit hinaus.
In 3 Jahren startet die NASA die Mission Europa Clipper. Eine Sonde fliegt zum Jupiter, dessen Mond Europa von einem gigantischen Ozean überzogen ist. 2030 soll Clipper zu Europas Meer gelangen. Teuer, deswegen steckt ein ordentlicher Teil des NASA-Budgets tatsächlich in der Meeresforschung. Und gefährlich, denn das Meer ist Seefahrern eine strafende Herrin.
Der zweite Engel goss seine Schale über das Meer. Da wurde es zu Blut, das aussah wie das Blut eines Toten. Und alle Lebewesen im Meer starben.
Mit diesem Auszug aus der Johannes-Offenbarung eröffnet Frank Schätzing seinen 2004er Roman Der Schwarm, in dem das Meer selbst sich erhebt, um die Apokalypse über den Planeten zu bringen. Entweder vernichtet also das Meer die Erde, wie in Kevin Reynolds' Waterworld, wo die Polarkappen schmelzen und das Land zum Mythos wird.
Pech, sagen die Leute dazu. Aber die Sleber stellen neuerdings Epoxid in guter Qualität her. Kostet dich eine Handvoll Erde.
Oder es verschwindet ganz und lässt einen Wüstenplaneten zurück. So in Frank Herberts Dune. Hier werden die letzten Menschen zu Nomaden, ewig auf der Suche.
Ich werde das Meer vermissen. Trotz allen Wissens schläft etwas in uns, das nur selten erwacht. Das Schlafende muss erwachen.
Im letzten Roman aus Isaac Asimovs Foundation-Zyklus erreichen die Helden erst nach langer Suche hoffnungsvoll die Erde, nur um festzustellen, dass die Ozeane radioaktiv verseucht sind und kein Leben mehr beherbergen.
Es scheint mir doch sehr naheliegend, dass, wenn die Bevölkerung eines Planeten aus Egoisten besteht, die Wünsche von kleinen Gruppen ohne Schwierigkeit das Wohl eines ganzen Planeten bedroht.
In Soma, einem Videospiel vom schwedischen Designer Thomas Grip aus dem Jahr 2015, ist das Meer der einzige Gefährte des letzten lebenden Menschen auf der Erde, irgendwo in einer verlassenen Forschungsstation unter der Decke des Pazifiks.
It won't be long now. Please just stay. What a crazy thing this was. Life.
Aber auch hier ist das Wasser weder freundlich noch feindselig. Es ist einfach da, unendlich, ungeheuerlich, tiefschwarz. Soma ist ein beunruhigendes Spiel, in dem das Meer mehr weiß als wir alle. Die Sterne haben wir in den Geschichten über die Zukunft in der Regel erobert. Das ganze Universum mit Warpgeschwindigkeit nach Andromeda und zurück. Aber die blauen Untiefen der Ozeane bleiben verschlossen. Auch 10.000 Jahre später noch unkennbar und unbesitzbar. Selbst in den Geschichten, in denen das Meer stirbt, scheint es das selbst so beschlossen zu haben. Ob in der Bibel, bei Hemingway oder bei Asimov. Das Meer unterwirft sich keinem.
Florian Bentsch über Meeresendzeit-Szenarien. Mare Radio hier, die Ursuppe, unser Thema. Am Ende dieser Sendung haben Sie vielleicht das eine oder andere mitgenommen über die Anfänge des Lebens. Aber wenn Sie sich fragen, wo ist denn dieses Urmeer eigentlich heute? Dann haben wir hier noch eine ganz interessante Antwort für Sie. Und die kommt vom Mediziner und Buchautor Dietrich Grönemeyer.
Wir bestehen zu über 90% aus Wasser. Und die Zusammensetzung des Blutes ist im Grunde fast so wie das Meer. Das heißt, wir tragen das Urmeer eigentlich in uns selbst und wissen es gar nicht. Und wenn man die Embryologie anguckt, wenn man anguckt, wie ein Mensch von der Zelle in der Zellteilung bis zu der heutigen Gestalt kommt, dann haben wir dort drin immer Übergang von Fischelementen in uns. Das heißt, wir haben in einer bestimmten Phase im Körper der Mutter haben wir Kiemen. Und wir sind eigentlich Meeresbewohner, die jetzt aufrecht hier über die Erde laufen und im Grunde keinen Respekt haben vor den Meeren und auch kein Bewusstsein dafür haben, dass wir von dort kommen und möglicherweise auch in ein Urmeer wieder auch zurückgehen.
Sagt Dietrich Grönemeyer, das Urmeer steckt in uns allen. Ja, ein besseres Schlusswort kann es eigentlich nicht geben für diese Sendung Ursuppe. Ich bin Stefanie Pesch und sage Tschüss und Ahoi für das Mare-Team. Und natürlich nicht ohne La Paloma. Und das kommt heute von einem, der wäre dieses Jahr 100 geworden, von Jazz-Urgestein Charlie Parker.